Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wie schon in der letzten Ausgabe befinden wir uns in Kalifornien. In dieser Folge sind wir etwas weiter südlich. Wir sind in Orange County. Wir sind bei den Anaheim Ducks in der Vorschau auf die Saison 2025-2026. Die Anaheim Ducks, die spielen auch in der Pacific Division. Sie hatten in der Vorsaison 35 Siege, 37 Niederlagen, 10 Mal einen Extrapunkt. Sie waren Sechster in der Pacific und haben 16 Punkte Rückstand gehabt auf die St. Louis Blues, wenn man auf den zweiten Wildcard-Platz in der Western Conference schaut. Und es war dann insgesamt das siebte Jahr in Folge, in dem sie die Playoffs verpasst haben. Also das ist auch schon eine lange, lange Zeit. Ist sogar länger, meine ich, als die Sharks. Die hatten, glaube ich, nur 6 Spielzeiten. Aber natürlich gab es schon Spielzeiten, in denen Anaheim in den Playoffs gespielt hat. Und sie haben sich das allererste Mal in der Saison 96-97 für die Playoffs qualifiziert. Die Ducks gibt es seit 1993. Da haben sie 96-97 dann direkt gewonnen gegen die Arizona Coyotes, damals glaube ich noch Phoenix Coyotes, und haben zumindest eine erste Playoff-Serie gewonnen. Sie haben 2003 das Stanley Cup-Finale erreicht, in 7 Partien gegen die Devils verloren, waren dann in der Saison 05-06 im Conference-Finale und das Jahr drauf haben sie den Stanley Cup gewonnen gegen die Ottawa Senators. Ich meine, sie waren danach nochmal im Konferenzfinale, genau in der Saison 2014-2015 und tatsächlich 2016-2017 auch nochmal. Also durchaus eine erfolgreiche Geschichte in den Playoffs der Anaheim Ducks. Titel gewonnen, Finalteilnahme und ein paar Mal Konferenzfinale. Aber wie gesagt, jetzt seit 7 Spielzeiten nicht mehr in den Playoffs. Und wir schauen mal einmal, wie die Statistiken waren, und das erklärt ja auch so ein Stück weit dann meistens, warum ein Team nicht so erfolgreich war. Sie haben nur 217 Tore geschossen, die Anaheim Ducks Platz 30, die Abwehr war ganz okay, 261 Gegentore, das war Platz Nummer 22. Der Corsi-Wert, der war auf Platz 30, bei den hochkarätigen Torchancen lagen sie nur auf Platz 31, und wenn man da so ein bisschen jetzt aufmerksam guckt, dann merkt man, naja, Moment mal, wenn sie viele Torchancen zugelassen haben, aber die Abwehr oder die Gegentore waren dann Platz 22, heißt das, wir hatten gute Torhüterleistung bei den Anaheim Ducks und ja, die waren gut, zumindest im Vergleich zu dem, was zu halten war. 92,05% war die Fangquote bei 5 gegen 5, das war Platz 7, also gar nicht mal so schlecht, allerdings war die Schussquote nicht wirklich gut, da waren sie auf Platz 18 und richtig schlecht war das Powerplay, 11,8%, das ist kein Typo, 11,8% und das ist das schlechteste der Liga gewesen. Das Unterzahlspiel war mit 74,2% auch nicht viel besser, also Special Teams nicht die Stärke der Anaheim Ducks. Was ist passiert in der Offseason? Zum einen haben sie ein paar Spieler abgegeben. John Gibson ist in Detroit, Trevor Zegras in Philadelphia. Brad Leeson ist aktuell noch Unrestricted Free Agent, Oliver Carlington auch. Robbie Fabry ebenfalls. Brock McGinn auch keinen neuen Vertrag. Und Isaac Lundestrom, der ist bei Columbus gelandet. Das ist allerdings ein etwas älterer Stand. Also ich weiß nicht, ob von den genannten jetzt doch noch ein paar einen neuen Vertrag bekommen haben. In Anaheim neu sind Mikael Granlund, der kam ja erst aus San Jose nach Dallas und dann jetzt aus Dallas nach Anaheim. Chris Kreider von den New York Rangers, das ist so ein bisschen die Trade-Autobahn der NHL. Jacob Trouba kam ja auch aus New York. Ryan Poehling kam von den Philadelphia Flyers und Peter Mrazek kam von den Chicago Blackhawks. Und dann ist es so, dass sie einen neuen Head Coach haben. Und der Head Coach ist natürlich kein Unbekannter. Das ist Joel Quenneville, Der ist der zweiterfolgreichste Coach der NHL, was die Siege betrifft. 969 Siege hat er, nur Scotty Bowman hat mehr, da glaube ich irgendwie 1200, ein paar zerquetschte. Dementsprechend, wenn man jetzt mal aufgepasst hat, 35 Siege waren es im letzten Jahr. Das heißt, Joel Quenneville könnte in der kommenden Spielzeit 1000 Siege feiern. Natürlich wissen wir alle, er war Head Coach der Florida Panthers, musste dann zurücktreten im Zuge der Missbrauchsgeschichte rund um die Chicago Blackhawks. Er hat im letzten Sommer dann ein Gespräch gehabt mit Gary Bettman, hat die Freigabe bekommen von der NHL, wieder in der NHL arbeiten zu dürfen. Er hat sehr, sehr viele Gespräche geführt. Er hat sehr, sehr viel auch mit den Ducks geredet. Er hat sehr, sehr viel auch gelernt offensichtlich, hoffen wir es jedenfalls, aus der Geschichte und tritt jetzt eben seine erste Trainerposition seit über 4 Jahren an. Und man muss sagen, so von der Ausgangslage ist das ähnlich dem, was er damals bei den Chicago Blackhawks vorgefunden hat. Ein junges Team, was noch nicht so viel Erfolg hatte, was ein paar sehr, sehr interessante junge Spieler hat und wo sie vielleicht einen erfahrenen Coach brauchen. Was man aber auch sagen muss, ist, er war eben jetzt 4 Jahre nicht in der Liga. Und das ist natürlich schon ein Punkt, wo man vielleicht auch Fragezeichen haben kann und sagen kann, Moment mal, ist der denn auf Höhe des Geschehens? Ist er vielleicht so ein bisschen schon aus der Zeit gefallen? Das wird sicherlich jetzt die nächste Saison oder vielleicht auch dann die nächsten Jahre zeigen, ob Joel Quenneville noch einen Platz in der NHL hat. Ich muss natürlich auch sagen, ich habe das damals auch bei Bowman gesagt, ich finde es nicht besonders gut, dass diese Akteure, die damals rund um diesen Missbrauchsskandal bei den Chicago Blackhawks waren, direkt wieder einen Platz in der NHL finden. Bei Bowman war meine Argumentation noch, naja, also ein General Manager kannst du auch erstmal in der AHL haben. Dass Quenneville jetzt als jemand, der auch vom Alter her ein bisschen weiter ist als Bowman, nicht unbedingt dann noch in der Minor League arbeitet, kann ich soweit auch nachvollziehen. Trotzdem hat für mich alles immer noch so einen kleinen bitteren Beigeschmack. Damit gehen wir mal auf die Spieler ein und sie haben sich 2 geholt, die die Offensive verbessern sollen, Chris Kreider und Mikael Granlund. Kreider hat lange, lange Jahre 20 oder mehr Tore gemacht, 7 Jahre hintereinander. Er hat viele, viele Powerplay-Tore gemacht in der NHL und Mikael Granlund, der hat auch offensiv einiges drauf. Er ist jemand, der auch sehr, sehr vielseitig einsetzbar ist. Auch das ist ja ein Punkt, der für ein Team durchaus immer ein wichtiges Kriterium ist. Ich will mal einmal gucken, wie viele Tore er jetzt eigentlich in der letzten Spielzeit hatte. Zusammen bei den Sharks und bei den Stars 22 Stück. Also das war okay. Das Jahr vorher mit den 12 bei den Sharks, das war nicht so besonders gut. Er hatte schon mal 26, also die 22 sind tatsächlich eine seiner besseren Spielzeiten gewesen. Aber 20 oder mehr Tore kann man schon erwarten. Auch er ist jemand, der im Powerplay spielen kann. Dementsprechend diese 11, irgendwas Prozent. Das ist, glaube ich, auch etwas, an dem sie arbeiten wollen, die Anaheim Ducks, in den nächsten Jahren. Dann haben sie natürlich jede Menge talentierte junge Spieler. Leo Carlsson, der ist 20, Carter Gauthier 21, Mason McTavish 22 Jahre alt, da muss ich gleich mal was dazu sagen. Der hat ja einen neuen Vertrag unterschrieben, der geht über, einmal kurz checken hier, auf jeden Fall kriegt er pro Jahr 7 Millionen und der Vertrag geht über 6 Spielzeiten. Ich glaube, auch das ist ein Deal, der passt für beide Seiten. Wie gesagt, ich habe es in den letzten Folgen auch in dieser News-Ausgabe erwähnt. Wir müssen uns dran gewöhnen, dass die Verträge erstmal etwas komisch aussehen für uns, weil jemand mit jetzt 22 Jahren 7 Millionen verdient, wenn wir bei den New Jersey Devils gesehen haben, da hat Hughes einen neuen Vertrag bekommen, Luke Hughes über 9 Millionen pro Saison, McTavish ist jetzt ein Center, ist nicht ganz vergleichbar vielleicht, aber auch er verdient richtig gutes Geld mit den 7 Millionen. Das wird in ein paar Jahren vielleicht dann doch ein Schnäppchen sein, aber immer noch so ein bisschen komisch, sich das Ganze dann anzuschauen, weil zum Beispiel ein Granlund oder ein Troy Terry auch jeweils 7 Millionen verdienen. Vielleicht war das auch so ein bisschen die Grenze, die die Anaheim Ducks gezogen haben und gesagt haben, also pass mal auf, mehr als unsere besten erfahrenen NHL-Profis solltest du dann doch nicht verdienen. Wen haben wir noch bei den Jungen? Sie haben natürlich 3 richtig gute Verteidiger mit Olin Zellweger, mit Pavel Minchukov und Jackson Lacombe. Und dann haben sie noch Beckett Seneca mit dabei, der dritte Pick war 2024. Und auch Torhüter Lukas Dostal, der ist auch erst 25 Jahre alt. Und dementsprechend haben sie schon einen richtig, richtig guten Kern. Vielleicht auch ein bisschen, wenn man das mit San Jose vergleicht, in dem Fall ein bisschen älter, einfach alle ein, zwei, drei Jahre älter, etwas weiter schon in ihrer Entwicklung. Deswegen sind die Anaheim Ducks da auch ein Stückchen vor einem der anderen Teams aus Kalifornien. Was man natürlich sagen muss, wenn man sich jetzt auch die Statistiken anschaut, ich habe es ja gesagt, die Abwehr war nicht besonders gut. Also das wurde auch sehr stark kaschiert durch die beiden Torhüter. John Gibson hatte, der ist ja jetzt mittlerweile nicht da, einen Gold Save Above Expected Wert von 15,3 plus und Lukas Dostal, der hatte 14,3 plus. Also das zeigt schon, dass die beiden Torhüter ihnen da in dem ein oder anderen Spiel das Ergebnis gerettet haben, beziehungsweise das Ergebnis so ein bisschen auch geschönt haben. Was man jetzt auch sagen muss, Lukas Dostal hatte jetzt seine erste Spielzeit, in der er richtig die Nummer 1 war, in der er sich das verdient hat. Und da muss man schauen, wie er das jetzt auf die Dauer verkraftet. 54 Spiele waren es im letzten Jahr, jetzt in dieser Saison kann es durchaus sein, dass es da noch ein bisschen mehr wird. Er ist natürlich ein junger Torhüter, kann das dann sicherlich auch noch besser wegstecken. Aber auch da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man ihn nicht gleich verheizt und dass man eben auch versucht, die Defensive da zu verbessern. Also eine Entwicklung in anderen Mannschaftsteilen ist sicherlich notwendig. Ansonsten haben wir bei Lukas Dostal irgendwann das gleiche Thema, was wir bei John Gibson zwischendurch hatten. Er hat sehr gut gehalten, aber er hatte einfach ein schlechtes Team vor sich. Und das ist ja auch etwas, was dann ein Torhüter irgendwann auch vielleicht so ein bisschen mit runterziehen kann. Ja, bei den Verteidigern nochmal zu sagen, die drei Topscorer eben, die waren letztes Jahr alle unter 23 oder jünger. Lacombe ist mittlerweile 24 mit Junkov und Zellweger habe ich erwähnt. Dazu haben sie natürlich in der Abwehr richtige Veteranen mit einem Radko Gudas, dem Mannschaftskapitän, mit einem Jacob Trouba. Also das ist schon auch eine sehr, sehr interessante Kombi, wo sie da sehr gute Spieler haben, die jung sind. Zwei etwas ältere, die sehr physisch agieren auch, sehr körperlich, die vielleicht auch nicht mehr so schnell sind. Das ist eine Kombination, die vielleicht dann im nächsten Jahr auch aus Sicht der Ducks etwas besser dann auch in der Verteidigung stehen könnte. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Gudas und Trouba nicht jünger werden. Lacombe zum Beispiel finde ich übrigens auch einen richtig interessanten Spieler. Der hat sehr viele Tore gemacht letztes Jahr mit 12 Toren für einen Verteidiger. Und er hat auch sehr, sehr viele Torchancen gehabt. Zum Beispiel über 5 gegen 5 waren, glaube ich, da steht es als Fakt, habe ich mir notiert, Zach Werenski und Cale Makar waren die beiden Verteidiger, die mehr Torchancen hatten, individuelle hochkarätige Torchancen bei 5 gegen 5, also das ist schon good company und wenn er das weiterführen kann, dann haben sie da auch einen richtig, richtig guten Verteidiger fürs erste Verteidigerpaar. Dazu kommen in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht auch noch Spieler wie einen Steen Solberg, der ist Erstrundenpick anstelle 23 im 2024er Draft gewesen, der hat in Schweden gespielt letzte Saison, aber auch AHL in San Diego und er ist Norweger übrigens, also hat zwar in Schweden gespielt, ist aber Norweger, hat eben da auch viel gespielt für die norwegische, für die jungen Nationalmannschaft, aber auch für die Männer-Nationalmannschaft. Er wird sicherlich erstmal wahrscheinlich in der AHL landen, aber das wäre auch jemand, den sie vielleicht mit hochziehen. Und Tristan Luneau ist auch noch jemand, der ist anstelle 53 im 2022er Draft verpflichtet worden. Der hat letzte Saison schon 6 Partien gemacht in der NHL, hat auch in der AHL gespielt letztes Jahr und hat, glaube ich, das Jahr davor auch schon gespielt. Also gilt gar nicht mehr als Rookie, weil er irgendwie 2 Jahre hintereinander 6 oder mehr Partien gemacht hat. Gibt da ja so ein paar Regeln, wie Spieler dann als Rookies eingestuft werden. Aber auch er ist jemand, der vielleicht dann in der nächsten Saison auch mal auftaucht im Kader. Je nachdem auch, wie die Verletzungssituation bei den Anaheim Ducks ist, kann es sein, dass er dann da eben auch noch mit reinrückt. Und vorne habe ich es auch schon erwähnt, Beckett Seneca, der ist Nummer 3 Pick gewesen im 2024er Draft Picks, auch ein etwas größerer Spieler. Ich mal einmal hier reingucken, wie groß er wirklich ist. Wird er hier mit aufgeführt? Oh, muss ich mal einmal kurz suchen. bei den Größen 1,93, also als Stürmer, dann auch vielleicht so ein kleiner Power Forward, den sie da auch nochmal mit einsetzen können und dann vielleicht bei Verletzungen oder einfach auch, um ihn mal sich anzuschauen, dann hochziehen in den NHL-Kader insgesamt. Ich schau mal einmal in die Reihenkombinationen rein. Leo Carlsson als Center in der Mitte, der muss ein richtiger Nummer 1 Center werden mit Troy Terry und Chris Kreider, zwei Veteranen mit dabei. Bei Kreider erwarte ich eine Comeback-Saison, vielleicht sogar in Richtung 30 Tore. Das ist, denke ich, möglich bei ihm, wenn er gesund bleibt, ganz klar. Mason McTavish sollte motiviert sein. Carter Gauthier daneben als junger Spieler und Mikael Granlund. Auch das ist eine interessante Kombi. Also diese Top 6 sind schon gar nicht schlecht und auch die dritte Reihe, die ist eine wirkliche Veteranenreihe, also Ryan Strome, Alex Killorn und Frank Vatrano, das ist schon dann eher etwas, wo du wirklich Spieler hast, die NHL-Erfahrung haben. Und auch da kann man sagen, so als dritte Reihe ist die ja gar nicht so schlecht. Natürlich alle so ein bisschen vielleicht, speziell bei Killorn, übers Zenit hinaus, aber trotzdem ganz, ganz interessant. Und hinten haben sie aktuell hier stehen Tim Walsh, Sam Colangelo und Nikita Nesterenko. Da muss man ein bisschen abwarten. Da will ich mal einmal hier schauen, wie das bei Puckpedia aussieht mit dem Depth Chart. Das sieht, glaube ich, anders aus, was dann die Reihenkombination betrifft. Könnte ich mir vorstellen für diese dritte. Genau, da haben sie hier Johnston und Poehling mit Colangelo. Also kann auch sein, dass das jetzt bei Daily Faceoff aufgrund eines Trainingsspiels war, aufgrund eines Preseason-Spiels war, nicht Trainingsspiels, dass sie da eben entsprechend die Spieler so eingeteilt haben. Ja, und hinten habe ich es erwähnt, viele, viele junge Spieler mit Junkov und Lacombe auf der einen Seite zum Beispiel und Truba und Gudasch als erfahrene Akteure nebenher. Hinten Dostal und Majek verdienen relativ viel Geld. Vielleicht ist Peter Majek auch noch jemand, den sie tauschen könnten als Torhüter, weil 10 Millionen für zwei Torhüter zu bezahlen, wenn du eigentlich wahrscheinlich erstmal die Playoffs nicht erreichst. Dazu kommt Ville Husso, der auch noch 2 Millionen verdient. Das ist schon ganz schön viel Geld für deine Torhüter. Vielleicht sehen die Ducks auch dazu, dass sie das ein bisschen sortieren und dann irgendwann jemanden abgeben während der Saison. Sie haben noch jede Menge Salary Cap Space, 13,5 Millionen und ein paar zerquetschte. Auch das ist eine Möglichkeit, wo sie sich natürlich auch im Laufe der Saison noch etwas verbessern können. Und ach, jetzt habe ich Breaking News, das gibt's ja nicht. Eine Minute, vor einer Minute kommt die Meldung hier, Lacombe signs 8-year, 72 Millionen Deal with Ducks. So, da will ich mal einmal kurz draufgehen. 9 Millionen für Jackson Lacombe, das ist der gleiche Deal im Prinzip wie der von Luke Hughes in New Jersey. Ich meine, der von Hughes ist ein Jahr kürzer, werde ich gleich mal gucken. Aber das ist natürlich eine Hausnummer. Jackson Lacombe ist drei Jahre älter, meine ich, als Luke Hughes. Jetzt schaue ich mal einfach kurz auf den Vertrag von Luke Hughes und auf das Alter, nicht, dass ich jetzt komplett immer was Falsches erzähle. Also, Luke Hughes ist 22, ist 2 Jahre jünger als Lacombe und der hat einen Vertrag auch über 9 Millionen, über 7 Jahre. Okay, also ein Jahr weniger als Jackson Lacombe. Ja, Pat Verbeek macht Nägel mit Köpfen. Also der ist dann 33, wenn der Vertrag ausläuft, Jackson Lacombe. Und sie haben im Prinzip, ich habe es ja gesagt, jemand für das erste Verteidigerpaar jetzt für die nächsten 8 Jahre gebunden. Und 9 Millionen sind ein Deal, der in 3 Jahren sicherlich richtig gut ausschauen wird. Also das wird eine gute Summe sein. Ja, ich habe es jetzt bei Hughes auch erwähnt, das ist quasi das Gehalt, was Makar bekommt. Makar wird was ganz anderes aufrufen, wenn der in 2 Jahren Unrestricted Free Agent ist. Also von daher, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt an diese Zahlen, aber man darf da erstmal nicht zu viel draus machen und jetzt sagen, naja, der ist total überbezahlt. Vor ein paar Jahren wäre es so gewesen bei einem Flat Salary Cap und jetzt ist es eben nicht mehr der Fall. Für die Ducks ein guter Deal. Der Spieler hat Zukunftssicherheit und ja, Anaheim hat sicherlich das Ziel, sich zu verbessern in der nächsten Spielzeit, wenn wir jetzt den Ausblick wagen. Sie werden vielleicht ein bisschen in Richtung Playoffs schielen können. Das wird relativ schwierig. Ich schaue einfach nochmal rein hier in die Division. Also San Jose, letzte Folge habe ich glaube ich auch gar nicht so einen Preview gemacht. Die werden weiterhin eines der schlechtesten Teams sein, an 8 landen in der Pacific. Alles andere wird mich überraschen. Seattle hat sich nicht wirklich weiterentwickelt, dementsprechend die sollte Anaheim hinter sich lassen. Ja, und dann wird es schon schwierig. Also Vancouver, die waren letztes Jahr 10 Punkte besser. Calgary war 16 Punkte besser. Sicherlich kann man jetzt bei Calgary vielleicht sagen, je nachdem wie Wolf im Tor spielt, könnte es da einen Rückschritt geben. Aber dass die jetzt 10 Punkte schlechter werden. Naja, gut, ja, das kann gut sein, aber Anaheim muss dann auch erstmal was gut machen. Also ich sag mal, das Maximum wäre Platz 4 in der Division. Ich glaube, dass sie an allen Teams, also an Calgary, Vancouver und Los Angeles, werden sie nicht vorbeikommen. Vorne Vegas und Edmonton sind sowieso eine Nummer zu groß. Und dementsprechend, wenn sie viel Glück haben, kann es lange rund um einen Wildcard-Platz gehen. Aber ich glaube, dafür ist Anaheim noch insgesamt zu dünn besetzt, auch was die Offensive betrifft. Die defensive Struktur muss auch noch dazukommen. Wie gesagt, sie haben Salary Cap Space, sie haben auch, wenn wir einmal auf die Draft Picks schauen, jede Menge Möglichkeiten. Sie haben zum Beispiel 3 Zweitrunden-Picks 2027. Das wäre ja etwas, wo du sagen kannst, die kannst du entweder zusammen oder in anderen Paketen dann vielleicht auch nochmal für weitere Spieler eintauschen. Das müssen sie aber gar nicht. Wir haben jetzt gesehen, bei einem Lacombe, der entwickelt sich, kriegt einen neuen Vertrag. Das wird sicherlich bei anderen Spielern auch in der Offensive neben McTavish genauso sein. Und dementsprechend, die Zukunft sieht richtig, richtig gut aus in Anaheim. Bleibt ein bisschen abzuwarten, wie die Personalie Joe Quenneville dort ankommt, was er da bewegen kann, was auch dann eben entsprechend die jüngeren Spieler von ihm als Coach halten. Aber die Anaheim Ducks sind sicherlich eines der Teams, mit dem man in den nächsten 3, 4, 5 Jahren dann auch in den Playoffs rechnen muss und vielleicht eben in 5 Jahren auch schon eher in Richtung ein Team, was dann auch mal eine Playoff-Serie gewinnen kann und vielleicht an alte Zeiten in Anaheim anknüpfen kann. Das war meine Vorschau auf die Anaheim Ducks und wie immer gilt, Fragen und Anmerkungen und so weiter an die bekannten Adressen schicken und dann bleiben ja noch 2 Teams übrig und das ist jetzt nicht so wirklich schwer, dann noch sich auszumalen, wer als nächstes kommt, wenn es noch 2 Mannschaften sind, dann kommen jetzt die Vegas Golden Knights in der nächsten Ausgabe in der Vorschau. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sport Passion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.